Herzlich willkommen zum heutigen Politopia-Magazin. Heute am 23. Juni 2021 hier auf Radio X auf der 91,8 MHz in Frankfurt am Main. Mein Name ist Thorsten Sinning.
Hallo, ich bin Gianluca Pironti.
Heute habe ich hier ein Feature über die grüne Gentechnik.
Im Rahmen der europäischen Initiative From Farm to Fork hat die Europäische Kommission einen Schwerpunkt auf das Thema grüne Gentechnik gelegt. Im Gesamtpaket geht es darum, die Lebensmittelproduktion unabhängig vom Klimawandel umweltfreundlich mit weniger Pestiziden, Bienen- und Insektenfreundlich zu machen und Herkunftsnachweise verpflichtend einzuführen. Dieses Ziel soll durch die Einführung neuer Produktionsmethoden erreicht werden. Die grüne Gentechnik kann dabei helfen, zum Beispiel durch eine Kombination von Züchtung und Eingriff in das Saatgut, genauer gesagt in die genetische Ausstattung des Saatguts, Pflanzen vor Pilz- oder Schädlingsbefall zu schützen. Allerdings stellen sich hier mehrere Fragen. Inwieweit ist eine Monopolstellung von Großkonzernen im Agrarbereich vorprogrammiert, da gentechnisch veränderte Pflanzen patentiert und die entsprechende Resistenz gegen Pestizide ausgenutzt werden kann, um beides gewinnbringend zu verkaufen? Welche Auswirkungen hat die grüne Gentechnik auf den menschlichen Organismus und auf die Organismen in Flora und Fauna, also in der freien Natur? Der gentechnische Eingriff kann aber auch durch eine gleichwertige Züchtung ersetzt werden. Es stellt sich jedoch die Frage, wo dann der Unterschied zwischen dem Eingriff in das Erbgut und der gezielten industriellen Züchtung zu sehen ist. Der neue europäische Green Deal sieht auch die Einführung von Herkunftsnachweisen vor. So kann der Verbraucher aktiv wählen, ob gentechnisch veränderte Pflanzen auf den Tisch kommen oder nicht. Ist es möglich, dass Europa durch einseitige Moratorien und Verbote von Produktionsmethoden für Pflanzen langfristig aus lukrativen Märkten verdrängt wird? Kann Europa eine einzige Insel sein und wird sich die globale Agrarproduktion nicht trotzdem weiterentwickeln? Diesen und anderen Fragen gehen wir in einer Expertenrunde auf den Grund.
Wir wollen heute der Frage nachgehen, welchen Beitrag können gentechnisch veränderte Pflanzen beim Schutz der Umwelt leisten. Die Regulierung von grüner Gentechnik, die wird ja seit Jahren vielseitig diskutiert, weil es mit den neuen Techniken, wie zum Beispiel der Genschere CRISPR-Cas9, möglich ist, extrem präzise das Erbgut von Pflanzen zu verändern und dadurch aber auch Pflanzen zu generieren, die quasi naturidentisch sind. Beziehungsweise können dadurch auch sehr zielgerichtet Mutationen in der Pflanze erzeugt werden, wie es auch durch andere Züchtungsmethoden, wie zum Beispiel durch bestimmte Mutageneseverfahren möglich ist und auch schon seit Jahren durchgeführt wird. 2018 hofften die Pflanzenzüchter bereits auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, dass auch neuere Methoden der Gentechnik nicht mehr unter das Gentechnikgesetz fallen. Allerdings entschied der Gerichtshof damals, dass auch diese neuen Methoden weiterhin als Gentechnik anzusehen sind und damit unter den Gentechnikregularien anzusiedeln sind. Es gab darauf viel Gegenwind und viele Diskussionen und der Rat der Europäischen Union hat dann die EU-Kommission aufgefordert, eine Studie über den Status und den wissenschaftlichen Stand der neuen Genomtechniken vorzulegen. Diese Studie ist ja gestern erschienen und liegt jetzt vor und darin heißt es unter anderem, die neuen Gentechnikprodukte haben das Potenzial, zu nachhaltigen Agrarnahrungsmittelsystemen beizutragen, die mit den Zielen des Europäischen Green Deal und der Farm-to-Fork-Strategie übereinstimmen.
Es gibt seit dem 30. April 2021 ein EU-Positionspapier, welches die Position der gentechnikfreien Europäischen Union aufweicht und es für möglich hält, Gentechnik einzusetzen dort, wo Pflanzenschutz dadurch gewährleistet werden kann. Wir haben hier eine Diskussion zwischen Professor Dr. Weber, er ist Leiter des Instituts für Biochemie der Pflanzen an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf und betreibt Grundlagenforschung im Bereich der Photosynthese und Gentechnik.
Es geht in dem Fall geht es um den Xanthomonas oryzae. Das ist ein Bakterium, was die Weißpflanze befallen kann und gegen die es keine vernünftige Verteidigungsmöglichkeit gibt. Weil gegen Bakterien würden nur Antibiotika helfen und die kann man nicht im Feld anwenden. Das wäre nicht vertretbar. Und gerade für kleine Pharma, sogenannte Smallholder-Farmers, ist das eine existenzielle Bedrohung. Für die großen Reisbauern ist das vielleicht sogar auch hinnehmbar, dass sie einen Teil ihrer Ernte verlieren. Für die kleinen Bauern ist das aber ein echtes Problem. Jetzt hat das Bakterium, wenn es die Pflanze befällt, mehrere Ansatzpunkte. Und zwar versucht es, Zuckerexportmechanismus der Pflanze zu kapern, ihn zu aktivieren, sodass die Pflanzenzellen anfangen, Zucker zu exportieren in das umgebende Medium. Und diesen Zucker nutzt dann das Bakterium, um darauf zu wachsen. Dazu muss es mehrere solche Zuckertransporter anwerfen. Und man kann die Regelungssequenzen dieser Zuckertransporter so verändern, dass die Substanzen, die das Bakterium in die Pflanzenzelle abgibt, eben dort nicht mehr binden können, sogenannten Effektoren. Und je mehr solche Bindungsstellen man verändert, umso schwieriger wird es für das Bakterium, das zu überkommen. Der Trick ist natürlich dabei, dann auch das so zu machen, dass die Pflanze nicht auch darunter leidet. Dazu muss man eben das entsprechende Wissen haben, aber das ist machbar. Und hier gibt es schon Beispiele, die wiederum im Feld sind, die getestet sind und die hoffentlich auch bald in die Anwendung kommen und dann den Smallholder-Farmers wirklich dabei helfen, eine zuverlässigere Ernte einfahren zu können.
John Falk, er ist Leiter und Geschäftsführer von Saaten Union Biotech GmbH, die in Leopoldshöhe angesiedelt ist. Das Unternehmen unterstützt kleinere Pflanzenzuchtbetriebe bei der Züchtung und landwirtschaftlichen Pflanzenschutz gibt es bereits Zuchtprogramme. Diese Züchtungen werden durch meistens mittelständische Unternehmen in Europa und in Deutschland durchgeführt. Dazu gibt es eine rege Zusammenarbeit zwischen Firmen und Universitäten und der Wissenschaft im Allgemeinen. Das funktioniert ganz ohne Gentechnik auf herkömmlichen Züchtungsmethoden. Allerdings ist die Regulierung ziemlich strikt und es dauert 6 bis 8 Jahre, bis eine Pflanze dann im Freifeld verarbeitet werden kann. John Falk gibt uns einen Einblick in seine Arbeit und beschreibt uns seine Sicht auf diese Dinge.
Dieses Projekt ist sehr wichtig für die Pflanzenzüchter und die gesamte deutsche Pflanzenzüchterschaft hat sich entschieden, dass wir positive Beispiele zeigen, um das Potenzial aufzuzeigen von Nutzmethoden, also Genomikierung. In dem Fall gilt es darum, eine Resistenz, eine Toleranz in Weizen reinzubekommen gegen mehrere Pilzkrankheiten. Und die Pflanzenzüchter haben gesagt, wir müssen das voranbringen. Wir müssen der Öffentlichkeit auch zeigen, dass sowas möglich ist. Wir wollen gleichzeitig auch zeigen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, dass auch kleine mittelständische Züchtungsunternehmen dann auch Zugang zu dieser Technologie haben. Und wir wollen auch zeigen, dass es möglich ist und auch in den Diskurs transparent mit der Öffentlichkeit, dass wir das brauchen und dass wir den Weg gehen, wirklich bis zur Sortenanbau.
Und Professor Dr. Gunther Backers, er ist Fachgebietsleiter für ökologische Pflanzenzüchtung und Agrarbiodiversität an der Universität Kassel. Er beschäftigt sich in der Forschung mit der Frage, inwieweit ökologische Landwirtschaft mit den zukünftigen Herausforderungen mithalten kann.
Was verstehen Sie jetzt unter ökologischer Landwirtschaft? Verstehen Sie unter ökologischer Landwirtschaft das ist ja ein Brand, das ist eine Marke. Das wollen Sie offensichtlich, und für diese Marke ist es natürlich extrem schädlich, wenn Erwartungshaltung, dass das zum Beispiel, dass sie frei ist von gentechnischen Methoden und die, wenn die enttäuscht werden. Das ist das, was der Verbraucher erwartet. Und und hier ist nochmal, das ist auch unabhängig von der, wenn jetzt selbst wenn die EU jetzt finden würde, das würde jetzt sich von dem Prozessgedanken jetzt wegkommen würde zu dem Endgedanken. Das heißt, wichtig ist, was bei rauskommt, nicht wie es produziert wird. Dann ist das für die ökologische Landwirtschaft immer noch anders, weil die ökologische Landwirtschaft vom Prozess her definiert. Das heißt, hier zählt nicht das Endprodukt. Es ist nicht das, was den Verbrauchern versprochen wird, ist nicht das Endprodukt. Es wird natürlich erwartet, dass das Endprodukt besser ist in vieler Hinsicht, sondern aber die Regulation der ökologischen Landwirtschaft geht über den Prozess. Das heißt, alles, was im Prozess nicht den Regularien der ökologischen Landwirtschaft spricht, das ist entsprechend nicht nicht ökologische Landwirtschaft. Dazu gehört die Ablehnung von gentechnischen Prozessen. Ich spreche jetzt nicht von Gentechnik, sondern von gentechnischen Prozessen. Egal, wie gesagt, wie das auskommt. Das ist die eine Sache. Wenn ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht das Ganze betrachte, dann sehe ich da auch sehr stark den Systemgedanken da drin. Das heißt, ich schaue mir das Ganze, ich muss mir in der ökologischen Landwirtschaft, muss ich immer das System betrachten. Und da sehe ich dann in diesem System ist die ökologische Landwirtschaft oder das, was ist, dann ist die Definition vielleicht etwas anders. Das geht dahin, das sind Techniken, Ansätze in der Landwirtschaft, die dazu dienen, dass man systemare Zusammenhänge erforscht und entsprechend nutzt, indem man positive Effekte ausnutzt und negative Effekte verringert, um einen Input in die Landwirtschaft zu verringern und dadurch eine umweltfreundlichere und auch effizientere Landwirtschaft. Denn langfristig ist die Landwirtschaft, die wir zurzeit betreiben, nicht effizient. Wir nutzen viele Ressourcen, die von außen kommen, viel Energie. Das ist auf die Dauer nicht effizienter. Es sind sich, glaube ich, alle Experten mittlerweile einig, dass das so nicht weitergeht. Und dann ist die Frage, inwieweit tragen diese Neuerungen dazu bei, dass ich wirklich eine systemkonforme Landwirtschaft, also die mit dem Ökosystem zusammenarbeitet, aufbaut? Oder inwieweit sind diese Techniken nur geeignet, dass ich die bisherige Form der Landwirtschaft, die ich hier mal als industrielle Landwirtschaft zeichnen möchte, weiterführen kann? Das heißt, weiter wie bisher. Ich kann weiter große homogene Bestände anbauen. Ich kann weiter die Anzahl der Arten, die auf dem Feld sind, reduzieren, vielleicht noch weiter, denn es werden hauptsächlich erstmal die großen Arten bearbeitet, weniger die kleinen Arten, die wichtig sind in der Fruchtfolge. Was verstehen Sie jetzt unter ökologischer Landwirtschaft? Verstehen Sie unter ökologischer Landwirtschaft diesen, das ist ja ein Brand, das ist eine Marke. Das wollen Sie offensichtlich, weil und für diese Marke ist es natürlich extrem schädlich, wenn Erwartungshaltung, dass da zum Beispiel, dass sie frei ist von gentechnischen Methoden und wenn die enttäuscht werden, das ist das, was der Verbraucher erwartet. Und selbst wenn die EU jetzt finden würde, das würde jetzt sich von dem Prozessgedanken jetzt wegkommen würde zu dem Endgedanken, das heißt, wichtig ist, was bei rauskommt, nicht wie es produziert wird, dann ist das für die ökologische Landwirtschaft immer noch anders, weil die ökologische Landwirtschaft vom Prozess her definiert. Das heißt, hier zählt nicht das Endprodukt. Es ist nicht das, was den Verbrauchern versprochen wird, ist nicht das Endprodukt. Es wird natürlich erwartet, dass das Endprodukt besser ist in vieler Hinsicht, aber die Regulation der ökologischen Landwirtschaft geht über den Prozess. Das heißt, alles, was im Prozess nicht den Regularien der ökologischen Landwirtschaft spricht, das ist entsprechend nicht ökologische Landwirtschaft. Dazu gehört die Ablehnung von gentechnischen Prozessen. Ich spreche jetzt nicht von Gentechnik, sondern von gentechnischen Prozessen. Egal, wie gesagt, wie das auskommt. Das ist die eine Sache. Wenn ich jetzt aus wissenschaftlicher Sicht das Ganze betrachte, dann sehe ich da auch sehr stark den Systemgedanken da drin. Das heißt, ich schaue mir das Ganze, ich muss mir in der ökologischen Landwirtschaft, muss ich immer das System betrachten. Und da sehe ich dann in diesem System ist die ökologische Landwirtschaft oder das, was ist, dann ist die Definition vielleicht etwas anders. Das geht dahin, Ansätze in der Landwirtschaft, die dazu dienen, dass man systemare Zusammenhänge erforscht und entsprechend nutzt, indem man positive Effekte ausnutzt und negative Effekte verringert, um einen Input in die Landwirtschaft zu verringern und dadurch eine umweltfreundlichere und auch effizientere Landwirtschaft. Denn langfristig ist die Landwirtschaft, die wir zurzeit betreiben, nicht effizient. Wir nutzen viele Ressourcen, die von außen kommen, viel Energie. Das ist auf die Dauer nicht effizienter. Es sind sich, glaube ich, alle Experten mittlerweile einig, dass das so nicht weitergeht. Und dann ist die Frage, inwieweit tragen diese Neuerungen dazu bei, dass ich wirklich eine systemkonforme Landwirtschaft, also die mit dem Ökosystem zusammenarbeitet, aufbaut? Oder inwieweit sind diese Techniken nur geeignet, dass ich die bisherige Form der Landwirtschaft, die ich hier mal als industrielle Landwirtschaft zeichnen möchte, weiterführen kann? Das heißt, weiter wie bisher, ich kann weiter große homogene Bestände anbauen, ich kann weiter die Anzahl der Arten, die auf dem Feld sind, reduzieren, vielleicht noch weiter, denn es werden hauptsächlich erstmal die großen Arten bearbeitet, weniger die kleinen Arten, die wichtig sind in der Fruchtfolge. Das ist wieder so eine Frage vom Framing. Es gibt zum Beispiel bei der klassischen Gentechnologie in dem Baumwolle, da gibt es dann die Frage, ja, in Indien werden so viel Insektizide in der Baumwolle verwendet, da ist es doch viel besser, also es war lange die Argumentation, da ist es doch viel besser, wenn dann BT in der Baumwolle drin ist, da wird dann viel weniger angebaut. Das Framing, das hier einsetzt, ist, also der Rahmen, der gesetzt wird, ist, dass die Landwirtschaft genauso weitergeführt wird mit Riesenfeldern von Baumwolle, wo nur Baumwolle Jahr nach Jahr über Jahr angebaut wird. Wenn ich hingegen das ist aber nicht der ökologische Gedanke. Im ökologischen Gedanken würde ich mein Ökosystem versuchen so zu gestalten, dass das in der Form nicht vorkommt. Und das gilt auch für den Weinbau. Es gibt auch ökologische Winzer. Und natürlich das was erwähnt wird mit den, das Kupfer. Kupfer ist in aus meiner Sicht ein Sündenfall der ökologischen Landwirtschaft. Also dass man Kupfer in der ökologischen Landwirtschaft noch in diesem Fall anwendet, zeigt mir eigentlich nur, dass Forschung in das System ökologische Landwirtschaft eigentlich noch viel zu gering ist, dass wir noch viel zu wenig wissen über das System. Und wenn Sie sehen, wie viel Geld auf der einen Seite in ökologische Landwirtschaft, also das ist Verständnis von Systemprozessen, und auf der anderen Seite zum Beispiel in NGT-Techniken reingeht, dann sieht man schon auch, dass man da sehr gut noch etwas mehr in die Forschung unterstützen könnte, dass das eben möglich ist. Oder um es kurz zu sagen, die ökologische Landwirtschaft, so wie sie heute betrieben ist, ist sicher nicht das Ende aller Dinge, das ist sicher nicht das Optimum, da geht noch viel. Was der Weinbau, das war natürlich ein klug gewähltes Beispiel, weil im Weinbau der Weinbau ist extrem konservativ. Das heißt, man baut im Weinbau Klone von bestimmten, also alles, was Riesling ist, ist ein Klon, alles, was Silvaner ist, ist ein Klon. Man baut Klone auf riesigen Flächen ein und Jahr für Jahr und schon seit sehr, sehr langer Zeit immer die gleichen Klone. Die Frage, ist das sinnvoll? Das ist aus dieser Struktur des Weinbaus, dass man dann, um einen Qualitätswein zu haben, also nicht auf dem Niveau vom Tafelwein zu verbleiben, da gibt es dann hohe Hürden. Und das ist wirklich ein extrem konservativer Zustand. Es ist sicher nicht wünschenswert und sicher auch nicht das, was man im Allgemeinen in der Landwirtschaft sehen möchte. Kartoffel ist auch ein sehr gut gewähltes Beispiel. Hier gibt es wirklich eine Krankheit, die sehr relevant ist, mit Phytophthora, mit der Kraut- und Knollenfäule der Kartoffel, verursacht durch Phytophthora infestans. Und da wäre eine Resistenz halt interessant. Auf der anderen Seite muss man sehen, dass wir in der ökologischen Landwirtschaft eigentlich auf das gehen, Herr Weber hat vorhin über quantitative Resistenzen gesprochen. Also wenn ich eine quantitative Resistenz ist, in meinem Verständnis nicht eine Resistenz, die nur multigen ist, sondern auch eine Resistenz, die nicht 100% wirkt. Die muss auch nicht 100% wirken, sondern ist eine Resistenz, die auf mehreren kleineren Faktoren besteht und dann auf der anderen Seite aber auch den Erreger nicht so unter Druck. Wenn ich eine 100% Resistenz habe, dann heißt das für den Erreger, entweder er überwindet die Resistenz oder er überlebt nicht. Das heißt, das ist extrem starker Druck auf den Erreger. Das muss er überwinden, kurz oder lang, weil sonst überlebt er nicht. Und wenn die entsprechende Resistenz in großer Fläche angebaut wird, und das ist ja das Ziel, dann würde der Erreger das auch relativ schnell durchbrechen, weil es sehr viele Pflanzen gibt, sehr viel von dem Erreger, und dann per Zufall kommt dann irgendwann durchbricht er da. Da ist unser Gedanke eher, dass wir auf eine sanfte Resistenz bauen, die den Erreger stark reduziert, in der gleichen Zeit aber auch durch es gibt ja nicht nur die Züchtung, es gibt ja auch Maßnahmen außerhalb von der Züchtung, die es dann ermöglichen, dass die Krankheit entweder sehr spät kommt, sehr schwach kommt und entsprechend dann den Krankheitsdruck dämpfen.
Und das bedeutet, wenn wir an verschiedenen Stellen mit der Technik spezifisch was mutieren, ist es im Prinzip nicht anders als im Fall, dass es natürlicherweise vorkommt. Ich kann ein Beispiel nennen. Durch die klassische Mutagenese schaffen wir das bei Gerste, dann 20.000 Mutationen in eine Pflanze reinzubringen. Wenn ich ins Feld gehe und würde entsprechend eine große Anzahl von Hektar, und das sind gar nicht sehr Hektar, das ist vielleicht eine Größe von 20 Hektar, jede Pflanze mir angucken, würde ich auch im Feld eine solche Pflanze finden, die eine vergleichbare Mutation in dem Inhalt. Das heißt, Mutationen an sich sind nicht schlimm. Und auch wenn man mehrere Mutationen einführt, die kommen natürlicherweise auch vor. Deshalb ist es nur spezifischer und wir suchen dann nicht die Nadel im Heuhaufen, sondern wir können gezielter vorgehen. Und das ist das, was uns den ganzen Prozess beschleunigt. Denn alle Kulturpflanzen, auch die, die im ökologischen Landbau eingesetzt werden, sind ja über Jahrhunderte, über Jahrtausende durch Selektion, durch Variation und Selektion von Menschenhand eben dorthin gebracht, wie jetzt sind. Und das ist Teil des Prozesses. Und da sind die Pflanzen im ökologischen Landbau nicht anders entwickelt worden als im konventionellen Landbau, weil die meisten Sorten, die im ökologischen Landbau angebaut werden, stammen aus der klassischen Züchtung, sind eigentlich nur in der Produktion anders hergestellt. Also von daher, denke ich, geht da kein größeres Risiko von aus. Es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg.
Kann ich im Prinzip nur unterstützen. Nehmen wir vielleicht nochmal die Kartoffel als Beispiel. Resistenzen gegen Phytophthora findet man zum Beispiel natürlicherweise in Wildkartoffelsorten oder in den Vorläufern der domestizierten Kartoffeln in den Anden. Das heißt, die entsprechenden Genvarianten sind ja schon in der Natur vorhanden und wir holen sie in die Kultursorte rein. Also es ist im Prinzip das Gegenteil von dem, was oft als die Rückholbarkeit, als Rückholbarkeit oder Nichtrückholbarkeit dargestellt wird. Das ist ja genau das Gegenteil davon. Es geht um eine Hereinholbarkeit. Also wir versuchen, genetische Variationen, die es in der Natur schon gibt, in Kulturpflanzen hereinzuholen. Und gerade bei der Kartoffel zum Beispiel ist es enorm schwierig, das über Kreuzungen zu machen. Kartoffelgenetik ist immer noch ein erhebliches Problem und viele von den Kartoffelkultivaren, die auf den Äckern sind, sind auch wiederum vegetativ vermehrt, einfach weil man sie schlecht über Samen vermehren kann oder gar nicht über Samen vermehren kann und auf dem Wege nicht über sexuelle Fortpflanzung, Rekombination neue Variationen da reinbringen kann. Also letztendlich würde ich sagen, nach meiner Einschätzung ist das Risiko sogar eher geringer als bei der klassischen Mutagenese oder vielleicht sogar bei der klassischen Züchtung, weil man weniger Veränderungen macht und vorher weiß, welche Veränderungen man macht und die an einer gezielten Stelle macht. Das heißt, man kann dann auch nachvollziehen, was passiert ist.
Es kam dann aber in den letzten 50 Jahren so eine Aufweitung wieder. Also es kam die Diversität, die genetische Diversität in unseren Kulturarten hat sich durch die Bemühungen auch gerade der mittelständischen Züchter sehr stark wieder verbessert. Was ist passiert? Sie haben versucht, um neue Gene in die meistens Resistenzgene aus den Wildarten in die Sorten reinzubringen, haben sie gekreuzt mit Wild. Es kam eine neue Diversität und mit dieser neuen Diversität auch mehr auch neue Chancen. Denn irgendwann habe ich die Grenzen meines Genpools erreicht. Irgendwann kriege ich mit neuen Kombinationen nicht mehr. Dann muss ich in den wilden Genpool reingehen und da noch zusätzliches Reichtum an Allelen noch was zusätzliches reinbringen, was vorher nicht da gewesen ist. Und dass dieser Seiteneffekt, wenn ich mich jetzt sehr stark auf diese Techniken konzentriere in der Züchtung und wenig und sage, okay, ich brauche das alles nicht mehr, ich muss nicht in die wilden Arten gehen, das ist mir alles viel zu mühselig, dann würde ich diesen Vorteil würde ich verschenken.
Wenn ich da kurz nachhaken kann, ich glaube, Sie haben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es geht bei dieser Technik nicht darum, dass man die anderen nicht mehr braucht. Es ist eine Ergänzung des Werkzeugkastens, den wir haben. Und Kreuzung und Selektion wird immer das Herzstück jeder Züchtung sein, egal in welchem Bereich man züchtet. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Sie haben ein Beispiel genannt mit der Verengung, die man hat. Es gibt in Kulturen, verschiedenen Kulturarten immer gewisse Ereignisse, wo entscheidend eine neue Eigenschaft dazugekommen ist, die so gut ist, dass dann alle nachfolgenden neu zugelassenen Sorten diese Eigenschaften haben. Sei es ein Kurzstroh, ein Getreide oder sei es Doppel-Null-Raps, sodass man eben das Protein auch für Ernährung verwenden kann. Und das führt eben dazu, dass dann natürlich alles damit gekreuzt wird und dann kommt man zu einer Verengung. Das Besondere an dieser Technik, das wird in Zukunft nicht mehr nötig sein. Ich kann dann diese gezielten besonderen Eigenschaften, die durch neue Sorten, die einen besonderen Vorteil haben, gezielt überführen in andere genetische Diversität. So wie das vorher Herr Weber auch schon erklärt hat, diesen Wildformen, wo ich dann viele Nachteile mit reinhole. Ich kann gezielt diesen Vorteil reinbringen in eine große Diversität. Das heißt, wir vermeiden diese Verengung, die nachweislich, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, ein Problem darstellt und die Züchtung das auch erkannt hat. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo man das auch umdrehen kann, wenn man das anders betrachtet. Können wir mit dieser Technik gerade das vermeiden und das Potenzial eben voll ausschöpfen? Also auch die Pflanzenzüchter wissen, dass Epigenetik einen großen Einfluss hat. Wir sehen, dass wir, wenn wir eine Sorte haben, die rein erblich verschiedenen Orten anbauen, dass bestimmte Phänotypen sich unterschiedlich ausprägen können und das geht auch bis in die nächste Generation. Das ist das, was ich meine. Vorhin, wenn ich sage, mit Genome Editing werden wir nicht alles in den Griff bekommen. Auch solche Aspekte spielen eine große Rolle. Und wenn man von einer systemischen Betrachtung rangeht, und da bin ich ganz bei Ihnen, Herr Backes, da müssen wir ran. Und das ist im Grunde genommen das, was Züchter eigentlich auch machen. Wir müssen es von verschiedenen Seiten betrachten. Ich habe vorhin hervorgehoben, dass die Züchtung immer sehr langwierig ist. Heute mit einer Kreuzung anfangen, wenn ich in 10, 15 Jahren am Markt das in Sorte verkaufen, dann muss ich mir doch heute schon Gedanken machen, wie sieht dann die Situation aus? Wie sind die Rahmenbedingungen? Wie werden die gesetzlichen Vorgaben sein? Wie hat sich Klima verwandelt? Kann diese Sorte, welche Eigenschaften muss sie haben, damit ich sie in dieser Region oder der anderen Region anbauen kann? Und da ist es so, dass jeder Züchter immer gut beraten ist, und das machen sie sehr intensiv, sich alles genau angucken. Und da bespricht man nicht nur mit dem Wissenschaftler, wo man guckt, was geht. Man spricht auch mit den Soziologen, mit den Politologen, weil man natürlich auch berücksichtigen muss, wie entwickelt sich das System weiter? Wie sind die Rahmenbedingungen? Gerade der Agrarbereich wird ja sehr, sehr stark politisch beeinflusst in Europa, und da muss man doch wissen, wo die Reise hingeht. Denn wenn ich das komplett draußen vorlasse, welche Techniken entwickeln sie? Welche neuen Anbauformen sind zu erwarten? Das muss ich berücksichtigen, denn die Kreuzung, die ich dann jetzt initiiere, muss es einfließen, damit ich ein Produkt habe, das tatsächlich in 10, 15 Jahren überhaupt relevant.
Der erste Teil listet eine ganze Reihe von Beispielen, die schon in den Pipelines sind oder die schon auf dem Markt sind in anderen Ländern. Er geht auch auf die Regulation in verschiedenen Ländern ein und arbeitet heraus, dass die Regulation in Europa doch erheblich restriktiver ist als die im internationalen Kontext. Es wird auch hervorgehoben, dass sehr viele kleine Unternehmen, ich meine die Zahl 260 oder sowas, kleine Unternehmen wurde genannt, die mit Produkten in der Pipeline sind. Und es wird in der Studie auch dargestellt, dass gerade die kleineren Unternehmen, auch Startups, hier eine Möglichkeit sehen, eine neue Konkurrenzsituation auch gegenüber den Agrarmultis aufzubauen. Das heißt also, hier kommt wirklich Bewegung in den Markt. Und gerade wenn man zum Beispiel schaut in Argentinien, wo die ersten Produkte auch schon im Markt sind, waren es eben auch wieder unabhängige kleine Unternehmen, die da vorangegangen sind und ihre ersten Produkte bereits in der Pipeline haben. Die Studie sagt, basierend auf der Rechtslage sind die NGTs als GMOs einzustufen. Die Studie sagt aber auch, dass für SDN1 und SDN2 diese Einschätzung aus wissenschaftlicher Sicht, SDN1 und SDN2 sind wenige einzelne Mutationen, Einzelstrangbrüche, Einzelmutationen oder wenige Nukleotide, abgegrenzt zu SDN3, was in der Regel die Insertion fremder DNA ist. Also dass SDN1 und SDN2 nicht als GMOs im klassischen Sinne einzustufen sind und dass die auch aus wissenschaftlicher Sicht heraus anders reguliert sein sollten als die klassischen GMOs. Ob sie jetzt dereguliert werden oder nicht, das steht da nicht drin. Das ist auch eine Aufgabe des Dialogs, der aus dieser Studie jetzt entstehen sollte. Aber was die Studie tatsächlich schafft, ist diese endlich mal diese Gegeneinanderpositionierung aufzulösen und eine vernünftige Dialogbasis zu schaffen. Und dazu gehört eben auch, dass man dieses End oder Weder einfach mal beiseite lässt und sagt, wie können wir denn die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, so zusammenbringen, dass wir das Ziel, es geht ja um das Ziel Nachhaltigkeit, es geht nicht um die Methode, wie kommen wir dahin, sondern dass wir das Ziel nachhaltig voranbringen. Und jetzt, wenn man den ökologischen Landbau als Beispiel nehmen, spricht überhaupt nichts dagegen, die Kombination aus Fruchtfolgen, die Kombination aus verschiedenen Pflanzen, die man gleichzeitig auf einem Acker anpflanzt, zu kombinieren mit genetischen Resistenzen. Das ist dann einfach noch mal besser, als eben, wenn man nur das eine. Und die Position einzunehmen, dass man sagt, die anderen benutzen das, also wird dadurch die klassische Landwirtschaft sozusagen zementiert und die ökologisch benachteiligt. Das ist ja einfach nur die eigene Entscheidung, es nicht zuzulassen, diese Möglichkeiten für sich selbst in Anspruch zu nehmen. Und das ist für mich Ich habe also kein Stake in dem einen oder in dem anderen. Ich bin Grundlagenforscher. Also mir könnte es im Prinzip egal sein. Aber mich treibt einfach diese nicht genutzten Chancen im Bereich der Nachhaltigkeit. Das treibt mich einfach um. Und es motiviert mich auch letztendlich dazu, auch immer wieder letztendlich Stellung zu beziehen. Und da hat die Studie tatsächlich einen Verdienst. Eben diese festgefahrene Situation endlich mal wieder aufzubrechen und den Dialog neu zu öffnen.
Also das würde ich so nicht gerne stehen lassen. Ich denke, dass in Europa wir natürlich andere Spielregeln hatten. Bestimmte Technologien konnten nicht zur Anwendung kommen, wenn man Gentechnik halt betrachtet. Und die Gefahr läuft, haben wir jetzt eigentlich auch beim Genome-Editing, dass wir da draußen vor sind. Aber die Pflanzenforschung, die eine Grundlage ist, haben wir schon viel zu bieten. Wir haben vor allen Dingen eine Branche, die, wie gesagt, stark mittelständisch geprägt ist und damit auch sicherstellt, dass wir eine hohe Diversität halt haben. Was wir sehen, dass natürlich mit neuen Techniken die Entwicklung beschleunigt werden kann, sind neue Möglichkeiten da. Und wenn gerade die Kleinmittelständischen da nicht Zugang dazu kriegen, dann kriegen wir eine Situation, wie wir sie vielleicht in den USA hatten oder jetzt schon haben, dass wir dann noch ein paar wenige große internationale Züchtungsunternehmen haben. Das wollen wir nicht. Also es geht um Chancengleichheit. Patente haben Sie angesprochen, Herr Backe, es spielt da natürlich auch eine Rolle. Das Piltern-Projekt, ein Teil des Projekts geht es darum, zeigen und auch zu entsprechend eben voranzubringen, zu sehen, können wir da wirklich auch die kleineren mittelständischen Zugang haben. Das ist ein Teil des Projekts. Wir sind davon überzeugt und wir wollen es zeigen. Das ist eine Nagelprobe dafür. Und Sie haben vollkommen recht, das Sortenrecht ist der Treiber der positiven Entwicklung, die wir in Europa hatten. Die Hälfte der neu zugelassenen Sorten stammt aus Kreuzungen mit genetischem Material von Konkurrenten. Die Hälfte der neu zugelassenen Sorten. Das heißt also, es ist wie so ein Open-Source-System. Das ist sehr wichtig, das voranzubringen. Und ich denke, dass Europa da gerade in der Pflanzenzüchtung, in der Forschung der Pflanzenzüchtung durchaus eine sehr große Rolle spielt. Deswegen bin ich nicht so pessimistisch. Wir wollen natürlich uns nicht wieder bei bestimmten Techniken abhängen lassen, weil wir natürlich auch die Notwendigkeit sehen. Das hat Herr Weber sehr schön gesagt. Das treibt mich ja eigentlich auch um. Ich habe ja betont, der Pflanzenzüchter muss immer in die Zukunft gucken. Wie sieht das in 10, 15 Jahren aus? Der Rahmen, wo wir hingehen müssen in der Landwirtschaft, ist völlig klar. Und es gilt, und das ist ganz essentiell, es gilt, den Weg dorthin zu beschreiten. Und wir müssen sehen, reichen die Mittel, die uns zur Verfügung stehen. Und wenn wir ein wertvolles Werkzeug in der Hand haben, das hilft, die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass wir da auch hinkommen, das aus ideologischen Gründen eventuell einfach draußen vorzulassen, ist ein Wagnis. Und ich finde, in der Studie ein Satz, der mich persönlich selbst beeindruckt hat, ist, es kann ethische Fragen aufwerfen, wenn man die NGTs anwendet. Aber wenn man sie nicht anwendet, wirft es genauso ethische Fragen auf. Und das ist genau der Punkt, der hier eben im Grunde genommen jetzt gelöst werden muss. Wir müssen uns aufeinander zubewegen. Es geht nicht darum, jetzt plötzlich alle total risikofreudig zu sein. Schon mit Augenmaß, aber nicht voreilig aus ideologischen Gründen etwas ausschließen. Und wenn dieser Dialog zustande kommt, und ich habe große Hoffnung, dass diese Studie dazu beiträgt, dann ist der Sprung nach vorne.
Also es wird ja nicht vermieden in Europa, wenn man sich zum Beispiel die Clearfield-Technologie von BASF anschaut. Die ist einfach über natürliche Selektion, hat man sich dort Resistenzen gegen Sulfonylurea Insektizide ausgesucht und verkauft die im Paket. Genauso wie das Monsanto mit Glyphosat gemacht. Das ist exakt das gleiche Prinzip, nur mit klassischer Züchtung erreicht. Also das ist nicht technologieabhängig. Dass Monsanto mit der Glyphosatresistenz so erfolgreich war, liegt daran, dass die anderen nicht schnell genug nachgekommen sind, eben gerade aufgrund der regulatorischen Struktur. Und man hätte diese Monopolbildung möglicherweise verhindern können, wenn man weniger stringent geregelt hätte. Gerade für mittelständische deutsche Unternehmen entsteht natürlich auch ein Nachteil dadurch. Wenn man sich jetzt den größten deutschen Züchter KWS anguckt, wenn der in USA Saatgut verkaufen will, muss er von Monsanto die Resistenz einlizenzieren, weil er sonst dort im Markt nicht kompetitiv ist. Das heißt, die müssen praktisch zweigleisig fahren. Die machen für Europa das eine und für den internationalen Markt das andere. Das heißt, die müssen praktisch die Produkte doppelt entwickeln. Und das bringt sie auch wieder in den Kompetitionsnachteil. Ich möchte das jetzt nicht werten, wie weit Herbizidresistenzen wichtig sind oder nicht. Aber man muss sich, wie Herr Backes das ja gesagt hat, das System angucken. Und das System ist in dem Fall so, dass es für die europäischen Züchter tatsächlich ein Nachteil ist, dass sie die Methoden nicht nutzen können.
Also ich finde, Dialog ist wichtig. Nur durch Überzeugung und Vertrauen kommen wir da einen Schritt Schritt weiter. Wir haben sehr viel Potenzial mit dieser Technik und da muss man offen darüber reden und nicht von vornherein alles ausschließen. Das sagt eigentlich diese Studie. Wir brauchen eigentlich einen Dialog und wir brauchen eine Anpassung, weil diese neuen Techniken durch die bisherige Gesetzgebung nicht so abgedeckt werden, wie das notwendig ist.
Vielen Dank, Herr Weber.
Ich sehe einfach hier nur eine riesengroße Chance für den gesamten Bereich der Landwirtschaft und auch natürlich auch darüber hinaus, auch in der Medizin. Und ich fände es einfach extrem schade, wenn wir die nicht nutzen würden, weil damit vergeben wir uns einfach Möglichkeiten, es für uns alle irgendwo besser zu machen.
Danke, Herr Backes, Ihr Abschlussstatement.
Ja, das ist ja gerade das Besondere an dieser Technik, dass wir keine Fremd-DNA dort reinbringen müssen. Und wenn das Produkt am Ende nicht unterscheiden ist von natürlichen Mutationen, dann gibt es doch keinen Grund, davon einem erhöhten Risiko aus. Also was Sie letztendlich sagen, und das haben Sie ganz zu Anfang ja auch gesagt, Sie haben Angst um die Marke ökologischen Landbau. Es geht also um Vermarktungsrechte. Es geht nicht um Gefahren, die durch diese Technik entstehen, sondern Sie haben nur Angst um die Marke. So müsste man das doch interpretieren. Also es geht, Sie wollen diese Verfahren nicht, unabhängig davon, ob das nun gefährlich ist oder nicht. Also ich finde, Dialog ist wichtig. Nur durch Überzeugung und Vertrauen kommen wir da einen Schritt weiter. Wir haben sehr viel Potenzial mit dieser Technik und dann muss man offen darüber reden und nicht von vornherein alles ausschließen. Das sagt eigentlich diese Studie. Wir brauchen eigentlich einen Dialog und wir brauchen eine Anpassung, weil diese neuen Techniken durch die bisherige Gesetzgebung nicht so abgedeckt werden, wie das notwendig ist.
Vielen Dank, Herr Weber.
Ich sehe einfach hier nur eine riesengroße Chance für den gesamten Bereich der Landwirtschaft und auch natürlich auch darüber hinaus, auch in der Medizin. Und ich fände es einfach extrem schade, wenn wir die nicht nutzen würden, weil damit vergeben wir uns einfach Möglichkeiten, es für uns alle irgendwo besser zu machen.
Danke, Herr Backes, Ihr Abschlussstatement.
Ich bin alt genug, um die gleichen Argumente gehört zu haben, als man die klassische genetische Transformation eingeführt hat. Das war sehr, sehr ähnlich. Außer, dass jetzt ist es alles besser. Die ökologische Landwirtschaft sollte sich meiner Meinung nach sehr weit zurücknehmen in diesem Punkt. Ich bin gespannt zu sehen, wie die Entwicklung zeigt, ob die vielen positiven Statements, die hier mitgegeben werden, ob sich das bewahrheitet. Ich bin skeptisch und bleibe dabei, dass sie sich in einem Systembild zeigen müssen, dass es da wirklich in die richtige Richtung geht und dass wir nicht wieder alte Dinge stabilisiert bekommen, die wir eigentlich ändern möchten.
Bilder haben seit jeher eine rhetorische Funktion im Kontext von Diskursen, Gesellschaften, Meinungen, Identitäten und letztlich auch Weltanschauungen. Die internationale Triennale REH, Fotografieprojekte Frankfurt-Rhein-Main, möchte in ihrer vierten Ausgabe vom 3. Juni bis zum 12. September 2021 zum Thema Ideologien das kritische Potenzial von Kunst, insbesondere der künstlerischen Fotografie und verwandter Medien, nutzen, um das Wirken vergangener und gegenwärtiger Ideologien offenzulegen. Seit Jahrzehnten findet sich in den Institutionen und Sammlungen in Frankfurt und der Region Rhein-Main eine bemerkenswerte Dichte und Kompetenz im Bereich der Fotografie und ihrer verwandten Medien. Nach den ersten drei erfolgreichen Ausgaben REH 2012, REH 2015 und REH 2018 wird diese besondere Qualität und Vielfalt erneut in einer beispielhaften Konstellation präsentiert. Über 22 Künstlerinnen und Künstler, 15 Partnerinstitutionen und 11 Ausstellungsorte und 9 Städte im Rhein-Main-Gebiet schließen sich zusammen und machen diesen Fokus international sichtbar. Radio X und das Politopia-Magazin hatte exklusiv die Möglichkeit, mit Annemarie Beckmann, der Direktorin der Deutschen Börse Photography Foundation, und Sabine Lanford vom Fotografieforum Frankfurt zu sprechen.
Mein Name ist Annemarie Beckmann, ich bin Direktorin der Deutschen Börse Photography Foundation, einer gemeinnützigen Stiftung am Standort Frankfurt, die sich dem Sammeln, Ausstellen und Fördern der zeitgenössischen Fotografie widmet und selber über eine umfangreiche Sammlung an zeitgenössischer Fotografie umfasst.
Ich bin Selina Lunsford. Ich bin die künstlerische Leiterin von das Fotografieforum Frankfurt.
Die Ausstellung, die wir im Rahmen von RAY zeigen, also das Oberthema ist der Ideologien. Dazu muss man sagen, als Kuratorenteam ist es nicht so, dass jeder seine eigene Ausstellung kuratiert und man dann ein Dach drüber spannt, sondern dass wir tatsächlich als Kuratorenteam von Anfang an zusammengesessen haben, über das Thema, über künstlerische Positionen diskutiert haben und auch alle Positionen, in welchem Haus sie auch immer sie gezeigt werden, gemeinsam abstimmen oder beschließen und diskutieren. Der Schwerpunkt in unserem Haus wird sich mit dem, sag ich mal, politisch-gesellschaftlichen Aspekten von der Thematik Ideologien befassen. Es geht um Abgrenzungen und Ausgrenzungen, das Thema, das wir anhand von verschiedenen Positionen zeigen. Salvatore Vitale, der sich mit den Sicherheitskonzepten in der Schweiz befasst. Paula Markert, die auf den Spuren der NSU durch Deutschland gereist ist. Oder Mati Batar, der Jugendcamps in Ungarn festgehalten hat, wo 10- bis 18-Jährige in den Ferien das Überleben und das Kämpfen mit Luftdruckwaffen schon üben und lernen und nationalistisch auch in ihrem Gedankengut dadurch sehr geprägt werden.
Dieses Jahr zum Thema Ideologien wird das Fotografieforum Frankfurt 3 Fotokünstler ausstellen zum Thema, sagen wir, unser Working Title für diesen Gruppen von Künstlern ist so After Ideologien oder Nach Ideologien. Und es geht um sehr persönlichen Geschichten von jedem Fotograf, jedem Künstler, die über verschiedenen Ideologien, verschiedenen kulturellen, politischen oder wirtschaftlichen Ideologien, die auch immer wieder in deren Arbeiten spiegeln. Wir stellen Akimbode Akimbie, das ist ein britisch-nigerianischer Fotokünstler, der seit Jahren in Berlin lebt. Seine Arbeiten befassen sich eigentlich mit den Straßen der Welt. In seinen Arbeiten haben wir Überschneidungen von verschiedenen kulturellen Ideologien oder politische Ideologien, ob das mit Kolonialismus oder Rassismus oder Alltagssituationen in Großstädten in der Welt beschäftigt. Wir stellen auch Johanna Diehl, eine deutsche Fotokünstlerin, die seit Jahren mit den politischen und sozialen Räumen beschäftigt, die überschrieben werden, wie diese Räume sich ändern. Und das sind drei verschiedene Arbeiten, was wir von sie zeigen. Eins über das heißt Orotopiens, und das geht auch über Räume und Architektur, die entwickelt wurde von französischen und deutschen, italienischen Architekten in den 60er Jahren. Wir zeigen auch zum ersten Mal die junge Kiana Mestrich. Sie ist eine First Generation American, die sich auch seit Jahren mit dem Themen Rassismus und auch in die ganze Welt, natürlich auch insbesondere in den USA beschäftigt, aber auch über Ideologien, die mit Schönheit zu tun haben. So auf diesen verschiedenen Wege haben wir sehr persönliche Geschichten, die aber auch mit universellen Themen auseinandersetzen. Es ist ganz interessant, dass Sie das fragen, weil RAY existiert. Das ist das vierte Mal, dass RAY stattfindet. Und wenn man jetzt zurückblickt, diese Thematik, was wir über die Jahre, in jeden 3 Jahren, das erste Thematik, unser Titel hat mit Zeit zu tun. Es hat, unser erster RAY war Making History. Dann kam auch eine Phase, wo wir mit Transition, so mit Reality und Illusion zu tun hatten. Und dann das dritte, letztes Mal, hat mit Extreme zu tun. So diesen Polarisierung in was stattfinden in die Welt, ob das mit Politik zu tun hat oder Migrationen. Viele von den Themen, was wir vor 3 Jahren hatten, das haben wir natürlich bei dem ersten Kuratorentreffen gesehen, dass, dass diese Thematik immer noch sehr stark war. Und mit Pressefotografien, wir sind ein sehr diverse Group von Institutionen und Häuser, die auch andere Sammlungsrichtungen haben. Und das ist wirklich die Stärke bei Ray, ist, dass wir kommen von verschiedenen Bereichen. Natürlich im Fotografieforum Frankfurt, wir beschäftigen uns mit einer großen Vielfalt an verschiedenen Bildersprachen. Aber ganz genau spezifisch, was es mit Pressefotografien zu tun hat, das war ein Thema von unserer ersten Ray, wenn die meisten Leute erinnern. Ami, was hast du dazu zu sagen?
Naja, Bilder sind natürlich immer ein Katalysator auch in der Verbreitung von Ideologien. Und da ist es, glaube ich, unabhängig davon, wie sie hergestellt werden und in welchem Hintergrund sie hergestellt werden. Und gerade in einer heute medial vernetzten Welt, wo wir Zugang zu Bildern und anderen Informationen, Bilder mit begleitenden Informationen oder ohne, jederzeit und überall haben und in einer Taktung, die natürlich immer schneller wird, hat das Bild, glaube ich, schon nochmal eine ganz eigene Funktion, einfach aufgrund ihrer unmittelbaren und universellen Sprache. Und deswegen ist die Verbindung zu dem Thema Ideologie natürlich auch ein besonders starkes, wie gesagt, unabhängig davon von dem Hintergrund der Herstellung. Und was wir zeigen wollen, ist eben, wie die funktioniert und das auch, die, naja, auch zum Teil entlarven, wie im Grunde genommen Bilder eingesetzt werden, wie man unbewusst aufspringt auf das, was einem vermittelt werden soll, auch wenn das nicht der Wahrheit entspricht oder nur einer Teilmeinung oder einem bestimmten Interesse entspricht. Ideologien haben ja oft durch die Verbreitung von Ideologien, sagen wir, verführerische Elemente. Und so wie jeder von uns, glaube ich, behauptet, er wäre kein Rassist, würde auch jeder wahrscheinlich behaupten, dass er Ideologien nicht aufsitzt. Das ist ja das Türkische, und das ist das, was natürlich in dieser diesem ganzen Themenkomplex der Ausstellung auch gezeigt werden soll. Das ist doch, dass man sehr viel stärker vielleicht infiziert ist, als man es glauben würde, und dass die Bilder helfen, dass die wir zeigen oder wie wir sie zeigen, helfen, das zu verstehen, wie Manipulation stattfindet, wie ich aber die Augen geöffnet bekomme über diese Manipulation. Das ist, glaube ich, entscheidend.
Das war das Politopia-Magazin für heute, 23. Juni 2021. Mein Name ist Thorsten Sinning. Ich bedanke mich bei allen Mitwirkenden. Wenn ihr Fragen habt oder Lust, Anregungen zu geben, dann schreibt uns doch bitte unter redaktion@politopiamagazin.de. Bis nächste Woche.